DW Menschen und Märkte.
Chile ist neuer Impf-Champion. Vakzin-Weltmeister Indien startet Impfmarathon. Bundesbank überweist keinen Gewinn an den Bund. Und neuer Autokonzern Stellantis zieht erstmals Bilanz. Das sind die Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Chile zeigt dem Rest der Welt gerade, wie man impft. Erst seit einem Monat läuft die Corona-Impfkampagne, aber schon nach einer Woche hat Chile Deutschland bei der Impfquote überholt und inzwischen sogar die USA hinter sich gelassen. Auf die Bevölkerung gerechnet hat Chile trotz des späten Starts fast dreimal so viele Impfdosen gespritzt wie Deutschland. Mehr von Ivo Marocic.
Eine Turnhalle in Santiago de Chile, eines der 1300 Impfzentren des Landes. Genau vor einem Monat, am 3. Februar, hat Chile seine Impfkampagne gestartet, also lange nach den EU-Staaten, wo das Impfen an Weihnachten begonnen hat. Doch das Land am Pazifik hat seitdem ein atemberaubendes Tempo vorgelegt. Mittlerweile haben 18% der Bevölkerung, also bald jeder fünfte Chilene, zumindest die erste Impfdosis erhalten, so wie Ximena Garcia. Die Leute sehen glücklich aus, voll Hoffnung. Ich glaube, das alles wird für uns bald vorbei sein. Wir müssen zurück zur Normalität. Aber das Coronavirus und die Toten haben uns Angst eingejagt. Sie ist 70 Jahre alt. Chile kommt mit den Impfungen so schnell voran, dass sich jetzt auch schon die 65-Jährigen impfen lassen können. Außerdem bekommen Lehrerinnen und Lehrer und Erzieher und Dialysepatienten jetzt die Impfung. Damit hat Chile innerhalb von nur 4 Wochen beim Anteil der Erstimpfungen an der Bevölkerung sogar die USA überholt. Nur in Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Großbritannien sind noch mehr Menschen schon geimpft. Geimpft wird mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer und mit CoronaVac, einem Vektorimpfstoff aus chinesischer Entwicklung, während in den Nachbarländern nach wie vor viel zu wenige Impfdosen ankommen, um große Kampagnen zu starten, gab es dieses Problem in Chile nicht. Das Gesundheitssystem ist wunderbar, von den Ärzten bis zum Putzpersonal, ich kann nichts Schlechtes sagen. Dabei stand das Gesundheitssystem in Chile zuletzt stark in der Kritik. Das Gesundheitssystem wurde als unsolidarisch und zu teuer kritisiert, aber zumindest beim Impfen erweist es sich als robust und flexibel. Das lobt auch Luis Felipe López Calva, der beim Weltentwicklungsprogramm der Vereinten Nationen für Lateinamerika zuständig ist. Bei der Einrichtung der Impfzentren geht Chile sehr pragmatisch vor. Im Fall von Chile war die Idee sehr schlau, das gesamte Gesundheitswesen mit einzubeziehen. Zahnärzte oder Hebammen oder Menschen, die im erweiterten Gesundheitssystem mitarbeiten, damit sich alle auf diese nationale Kraftanstrengung konzentrieren. Beim Kampf gegen die Pandemie wirkte die Politik in Chile oft überfordert. Im vergangenen Juni, also mitten im Winter auf der Südhalbkugel, stieg die Zahl der Kranken und der Toten dramatisch an. Mehrfach musste die Regierung strenge Ausgangssperren verhängen, zunächst landesweit, dann wieder regional. Es gab Lockerungen, die schnell wieder zurückgenommen werden mussten. Doch jetzt, bei der Impfkampagne, spielt Chile seine Vorteile aus. Als Vorteil erweist sich dabei, dass Chile weltweit gut vernetzt ist, im Gegensatz zu Argentinien oder Brasilien, deren Volkswirtschaften stark abgeschottet sind. Das Land ist wohlhabend und gilt nicht als problematischer Schuldner wie die Nachbarn. So gelang es der Regierung, trotz großer Konkurrenz, dem Land ausreichend Impfdosen zu sichern. Auch die staatlichen Institutionen in Chile gelten als zuverlässiger und leistungsfähiger als in den Nachbarländern. Doch auch Chiles rasante Impfkampagne ist nicht in jeder Hinsicht vorbildlich. Hunderttausende Migranten bleiben außen vor, obwohl sie besonders gefährdet sind.
Soweit Ivo Marocic. Indien hat bei der Produktion von Impfstoffen die Nase vorn. Hier werden rund 60% des weltweiten Bedarfs hergestellt. Millionen Dosen mit Corona-Impfstoffen hat die indische Regierung bereits anderen Ländern zur Verfügung gestellt. Unter dem Motto Impfstofffreundschaft wurden die Corona-Dosen unter anderem auch einfach verschenkt. Silke Dietrich mit den Einzelheiten.
Im Januar hat Indien seine Impfkampagne gestartet. Dabei waren erst einmal Menschen aus Pflegeberufen oder solche, die systemrelevant sind. In Indien gehören dazu zum Beispiel auch Straßenkehrer. Auch wenn die ersten Impfungen auf sämtlichen Kanälen in Indien gefeiert wurden, erst ein Drittel hat bereits die zweite Impfdosis erhalten. Dennoch fängt nun schon parallel die zweite Corona-Impfphase an, bei der ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen geimpft werden. Indien wolle keine Zeit verlieren, sagt Srinath Reddy. Er ist der Präsident der öffentlichen Gesundheitsstiftung. Das Gefühl dafür, dass es dringlicher wird, die Menschen zu impfen, wächst zusehends, sagt er. Vor allem wegen der Virusmutation, die ja vermutlich ansteckender sind. Seit September sind die Infektionszahlen in Indien rapide gesunken. Sämtliche Ausgangssperren zeitgleich aber aufgehoben. Dafür gibt es verschiedene mögliche Erklärungen. Vereinzelte Herdenimmunitäten in den Megametropolen, eine sehr junge Bevölkerung, die das Virus besser verkraftet, oder es könnten bereits Kreuzimmunitäten entstanden sein, weil Inderinnen und Inder mehr Viren ausgesetzt sind als Menschen in westlichen Ländern. Nun gibt es in einzelnen Bundesstaaten allerdings wieder mehr Menschen, die sich mit Corona infizieren, und die Regierung setzt alles daran, dass die Leute sich impfen lassen. Die Covid-19-Impfung ist sicher, das steht auf Plakaten in den Impfzentren. Bei sämtlichen Anrufen ertönt hier in Indien eine Kampagne, die die Menschen überzeugen soll, dass eine Impfung sinnvoll und harmlos ist. Im Süden von Neu-Delhi hat sich gerade Sandeep Joshi aus voller Überzeugung impfen lassen. Der Nachrichtenagentur AP hat er ein kurzes Interview gegeben. Selbst die Leute, die gebildet sind und sich der Gefahren von Corona bewusst sind, auch die zweifeln, erzählt er. Irgendwie fehlt es den Menschen hier scheinbar an Vertrauen. Das mag auch daran liegen, dass in Indien eine Impfung zugelassen wurde, die bis heute noch nicht einmal die dritte Testphase überstanden hat. Zahlen zur Wirksamkeit fehlen. Es handelt sich dabei um eine Impfung, die in Indien entwickelt wurde. Darüber hinaus stellt Indien aber auch den Impfstoff von AstraZeneca her. Sorgen, dass der Impfstoff im Land ausgehen könnte, macht sich hier niemand. Im Gegenteil, Indien versucht, einen diplomatischen Wettkampf mit China aufzunehmen und hat bereits fast 7 Millionen Dosen mit Impfstoff an andere Länder verschenkt. Das sind weit mehr, als Deutschland derzeit verimpft hat. In naher Zukunft werden noch viel mehr Impfstoffe in Indien hergestellt werden, sagt Premierminister Narendra Modi. Der werde vielen Ländern in der Welt helfen können. Die indische Regierung verfügt derzeit über mehr Impfstoffe, als sie verabreichen kann. Das Serum Institute of India ist der größte Impfstoffproduzent der Welt und hat schon so viele Corona-Vakzine hergestellt, dass auch europäische Länder davon profitieren könnten. Derzeit liefert das Institut die Dosen vor allem ins eigene Land und in Schwellenländer. Weil Indien so viele Impfstoffe produzieren kann, fordert das Land, den Patentschutz von Impfstoffen auszusetzen, was viele wohlhabende Länder derzeit allerdings ablehnen.
Aus Neu-Delhi war das Silke Dietrich. Traditionell plant das Bundesfinanzministerium Gewinne der Bundesbank in Höhe von 2,5 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt ein. Zuletzt konnte Deutschlands oberste Währungsbehörde sogar mehr als doppelt so viel überweisen. Wie fällt die aktuelle Bilanz der Bundesbank aus? Dazu Ursula Mayer aus Frankfurt am Main.
Keine guten Nachrichten für Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Anders als in den Jahren davor wird es diesmal keine üppige Überweisung aus Frankfurt von der Bundesbank geben. Schlicht, weil kein Geld zum Überweisen da ist. Das machte Bundesbankpräsident Jens Weidmann deutlich bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr.
Die erhöhte Risikovorsorge ist der Hauptgrund, weshalb die Bundesbank für 2020 ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausweist und zum ersten Mal seit 1979 keinen Gewinn ausschüttet.
Und Risiken sehen die Bundesbanker jede Menge. Vor allem im Zusammenhang mit der aktuellen Geldpolitik oder besser Krisenpolitik. Derzeit nimmt die Bundesbank nämlich Milliarden in die Hand und kauft dafür massenhaft zum Beispiel Bundesanleihen und Anleihen von Unternehmen. Diese Papiere sind vergleichsweise niedrig oder gar negativ verzinst. Was aber, wenn die Zinsen wieder steigen? Dann wäre das Ganze ein Drauflegeschäft. Womöglich könnten Anleihen in der Krise sogar komplett ausfallen. Um gegen all diese Gefahren gewappnet zu sein, legt die Bundesbank 2,4 Milliarden Euro extra zur Seite, insgesamt fast 19 Milliarden Euro. Bundesbankpräsident Weidmann warnt:
Nach der Pandemie müssen die geldpolitischen Notfallmaßnahmen beendet werden. Wir müssen Acht geben, dass sie nicht zur Dauereinrichtung werden.
Er sieht die Gefahr, dass ansonsten vor allem die Staaten zu abhängig werden von dieser geldpolitischen Krisenunterstützung. Nur die Corona-Krise ist längst nicht vorbei. Die wirtschaftlichen Folgen sind weiter deutlich zu spüren, räumt Weidmann ein.
Für das laufende Quartal rechnen die Konjunkturexpertinnen und Experten der Bundesbank mit einem Rückschlag. Er dürfte aber erheblich schwächer ausfallen als der Wirtschaftseinbruch in der ersten Jahreshälfte 2020.
Wenn die Corona-Pandemie dank flächendeckendem Impfen im Griff sei, könne sich die Wirtschaft langfristig aber wieder erholen. Und auch die Gefahr dauerhaft massiv steigender Verbraucherpreise sieht Weidmann erst einmal nicht. Nur punktuell könnte die Inflationsrate in diesem Jahr über 3% steigen. Angesichts all dieser Schwierigkeiten handelt die Bundesbank genau richtig, ist der Frankfurter Wirtschaftsweise Volker Wieland überzeugt.
Ihr Ziel ist ja nicht Gewinnmaximierung, sondern die Geldpolitik adäquat für die Volkswirtschaft insgesamt umzusetzen. Also die Inflation zu stabilisieren, den Wert der Währung zu erhalten und auch die Rezession zu bekämpfen.
Sollte die Notenbank allerdings dauerhaft Verluste machen und ihr Eigenkapital dahinschmelzen, sieht Wieland die Gefahr, dass auch das Vertrauen in die Notenbank schwindet und damit das Vertrauen in die Währung, den Euro.
So viel von Ursula Mayer. Vom kleinen Fiat 500 bis zum legendären Geländewagen Jeep sind alle möglichen Fahrzeugvarianten im neu formierten Autokonzern Stellantis verfügbar. Der Konzern der beiden Fusionspartner Fiat Chrysler und PSA, zu dem auch die Traditionsmarke Opel gehört, hat starke Standbeine in Europa und in den USA. Beschäftigt sind insgesamt rund 400.000 Menschen. Heute wurden die ersten Jahreszahlen vorgelegt. Christina Erdkönig berichtet.
Der neue Autokonzern Stellantis ist zwar erst ein paar Wochen alt. Heute gab es aber schon die ersten Bilanzzahlen. Die große Frage, wie hat das frisch fusionierte Unternehmen, entstanden aus dem Peugeot-Hersteller PSA und dem Unternehmen Fiat Chrysler, bisher die Corona-Krise überstanden? Und da konnte Vorstandschef Tavares gute Nachrichten verkünden. Stellantis hat satte Gewinne eingefahren. Der Opel-Mutterkonzern PSA auf der einen Seite erzielte 2020 2,2 Milliarden Euro Gewinn. Fiat Chrysler verbuchte 3,7 Milliarden Euro. Die Corona-Krise hat dem neuen Konzern also kaum geschadet, meint auch der Spezialist für die Autoindustrie an der Universität Bordeaux, Bernard Julien. Die Maßnahmen der Kurzarbeit, die der Staat ergriffen hat, um der Autoindustrie zu helfen, in Frankreich, in Deutschland und Italien, haben die Last und den Absatzverlust durch die Corona-Krise auf den Staat verschoben. Ein Unternehmen wie PSA, das gute Ergebnisse verkünden konnte, hat natürlich von der Kurzarbeit profitiert. Auch wenn weniger Autos verkauft wurden, konnten durch die Kurzarbeit die Fixkosten gesenkt werden. Dann ist der Gewinn natürlich sicher. Im Dezember hatte die EU-Kommission grünes Licht für die Megafusion des italienisch-amerikanischen Unternehmens Fiat Chrysler und des französischen PSA-Konzerns gegeben. Damit ist im Januar ein neuer großer Autokonzern aus der Taufe gehoben worden. Stellantis heißt der neue Konzern mit weltweit über 400.000 Mitarbeitern. Zudem neben Peugeot 13 Automarken aus Europa und den USA gehören. Zum Beispiel Opel, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Maserati und aus den USA Dodge, Ram, Chrysler und Jeep. Diese vielen Marken stellen Stellantis aber auch vor Probleme. Die starken Automarken sind zwei amerikanische, Ram und Jeep. Dann in Europa Peugeot und Citroën und vielleicht noch Opel. Man muss sagen, dass die Produktpalette, die vielen Marken, schwer zu managen sein werden. Denn es gibt viele schwache Automarken im Portfolio von Stellantis, zum Beispiel Dodge und Chrysler. Fiat und Alfa Romeo, die inzwischen kaum noch eine große Schlagkraft auf dem Markt haben. Die nächsten Jahre hat Konzernchef Tavares einiges zu tun. Es werde genau geschaut, wo besser und effizienter zusammengearbeitet werden kann, sagte er heute. Da fiel auch das Wort Synergien. Automobilforscher Bernard Julien weiß, was das in der Branche bedeutet. Alles erscheint anfangs rosig und eine große, glänzende Hochzeit wird angekündigt. Aber einige Monate später wird man ernüchtert und es wird einige schmerzhafte Einschnitte geben. Denn auf der Suche nach den berühmten Synergien muss man immer einsparen und das bedeutet meistens auch weniger Arbeitsplätze. Kosten einsparen, das könnte auch bedeuten, dass Autowerke geschlossen werden müssen. Der Riesenkonzern Stellantis hat weltweit 40 Produktionsstandorte. Vor ein paar Tagen gab es eine Schreckensmeldung für Mitarbeiter eines Motorenwerks in Nordfrankreich. Dort müssen 300 Beschäftigte um ihre Jobs zittern, weil Stellantis angekündigt hat, die Produktion nach Ungarn zu verlagern. Baustellen hat der Konzern also genug. Ganz oben steht auch das Thema E-Mobilität. Da hat Stellantis einen großen Nachholbedarf. Was Elektrifizierung angeht, kann man nicht sagen, dass der Konzern weit vorne ist. Bei Volkswagen, Renault, Nissan, Toyota ist man bei E-Autos wesentlich weiter. Und Stellantis ist bislang sehr auf Europa konzentriert. Die große Herausforderung wird sein, die Absatzmärkte in Russland, Indien und China zu erobern. Der neue Konzern Stellantis will sich vor allem um China bemühen. Vorstandschef Tavares hat extra ein Team zusammengestellt, das die Chancen auf dem Riesenmarkt China ausloten soll.
Ein Beitrag von Christina Erdkönig war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.